Klinikenradio Bietigheim Ludwigsburg. Der Gesundfunk.
Manch einer singt in der Dusche, beim Putzen oder auch auf der Autofahrt. Unser heutiger Gast tut zumindest Letzteres. Und das nicht nur für sich ganz privat, nein, er tut es öffentlich. Seit 2018 veröffentlicht Uwe Baltner auf Instagram und TikTok Kurzvideos, in denen er bekannte, vor allen Dingen auch sehr aktuelle, moderne Songs singt. Und wer schon mal so ein Video gesehen hat, der weiß, Singen ist eigentlich völlig untertrieben. Er performt sie regelrecht. Das ist eine Performance, die ihresgleichen sucht. Und heute Abend werden wir mit ihm darüber sprechen können, warum er am Ende seiner 50er, und das ist für dieses Alter, wenn man das sagen darf, doch eher untypisch mit dieser Art von Videos angefangen hat und vor allen Dingen den Posten auf Instagram und TikTok und bisher nicht wieder damit aufgehört hat. Und wir freuen uns, dass er da ist heute Abend. Uwe Baltner, schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich auch sehr. Schönen guten Abend und ich singe auch unter der Dusche.
Das auch noch obendrein. Beim Putzen aber wahrscheinlich nicht, weil dazu war in deinem Berufsleben ist ja wahrscheinlich einfach zu wenig Gelegenheit, so ausgiebig
ja,
zu putzen.
Ja, putzen
oder?
Kann ich schon ab und zu auch, ja, dann höre ich aber eher, dann singe ich nicht.
Okay, verstehe. Ja. Die erste Frage des heutigen Abends drängt sich eigentlich auf. Bist du mit dem Auto hierher gekommen, Uwe?
Ja, ich muss zugeben, ich bin mit dem Auto gekommen. Ich komme ja aus Backnang im Moment, also mein Wohnort, und da ist es mit den öffentlichen, vor allem im Moment, ein bisschen schwierig, sage ich mal ganz vorsichtig.
Ja, ja. Du hast auch ein spannendes Zitat in deinem Buch stehen, das da heißt, Singen geht vor Klimaschutz. Wenn ich das hier so zitieren darf.
Das steht in meinem Buch.
Ich glaube, so in
oh
der Richtung
Gott.
Steht das da drin.
Ja. Ah, das tut mir aber leid.
Du willst es jetzt abstreiten?
Ich streite es energisch ab.
Oh, tatsächlich.
Nein, ich sage mal so, wenn man es historisch betrachtet, ist natürlich klar, also wenn ich Bahnpendler gewesen wäre, was ich lange Jahre war schon, ich war auch mal 10 Jahre Bahnpendler, dann wäre das mit dem Singen wahrscheinlich nicht so gut gegangen einfach. Und mir geht es wahrscheinlich wie den meisten Menschen, wenn man die fragt, warum sie im Auto sind und sie denken ein bisschen nach, dass es so eine Art Rückzugsraum ja ist. Mhm. Also man ist dann für sich sozusagen, das kann man ja immer sehen, wenn der Nebenmann in der Nase bohrt an der Ampel und so weiter, dass die Leute wirklich denken, es ist so mein zweites Zuhause. Mhm. Und so ging es mir halt auch immer. Ich habe ja mein ganzes Berufsleben lang, habe ich immer ein Verkehrsmittel gebraucht. Also ich hatte nie das große Vergnügen, direkt mal von zu Fuß in die Arbeit gehen zu können. Und dann ist natürlich so ein Auto wahnsinnig praktisch, das muss man schon zugeben. Ja.
Und dann noch Frage Nummer 2 hinterhergeschoben. Lief heute auf deiner Autofahrt hierher Musik?
Heute lief auch Musik und ich habe sogar noch ein Lied aufgenommen auf der Herfahrt.
Oh, ja. Sind wir quasi jetzt ganz frisch nach dieser Entstehungsstunde
genau.
Eines neuen Videos, das wir dann bald auf Insta oder TikTok sehen werden, auf beidem am Ende. Ja. Und ja, würde ich sagen, wir steigen erstmal ein mit Musik logischerweise, was ja deinen Alltag auch gerade deine Social-Media-Karriere ganz wesentlich ausmacht. Und dem passenden Titel Hello von Adele. Sag uns ganz kurz, was du mit diesem Titel verbindest. Was macht den so besonders?
Ja, bei Adele ist es tatsächlich so, dass ich hier eine große Gemeinsamkeit mit meiner lieben Frau habe, ja, die Adele auch sehr schätzt. Und das kommt jetzt nicht bei jedem Song vor, den ich so im Auto singe. Ja, aber gerade bei Adele ist es tatsächlich so, dass wir die beide sehr lieben. Und dann habe ich diesen Song auch mal aufgenommen und ihr dann gewidmet. Und deswegen ist es so ein bisschen ein besonderer Song. Ja.
Hello, sage ich nochmal zu Uwe Baltner, der ist heute Abend unser Gast und ein Social-Media-Star. Das kann man mit Fug und Recht behaupten und sagen, denn wie viele Follower, Uwe, kannst du aktuell auf deinen Accounts zählen?
Ja, bei Instagram sind es 1,3 Millionen und bei TikTok sind es 5,3 Millionen. Ja, und damit ist man, glaube ich, zumindest mal bekannt im Internet. Ja. Star würde ich jetzt mal nicht sagen, aber viele Leute kennen mich, sagen wir mal so.
Ich wollte gerade fragen, kannst du dich mit dieser Bezeichnung Social Media Star anfreunden?
Nee, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht?
Das merkt man ja schon.
Also wie kann man dich besser bezeichnen?
Ich habe eine hohe Ehrfurcht vor dem Begriff Star, weil ich glaube, so ein Star mit Charisma und, also ich will mal ein Beispiel sagen, Freddie Mercury, mein großes Gesangsvorbild, ja, das war halt ein echter Star. Ja. Wenn der irgendwo reinkam, dann war halt irgendwie Ehrfurcht. Und ich bin ja eher so ein Typ zum Anfassen auch und ganz normaler Familienmensch und bin durch mein Hobby jetzt bekannt geworden. Ja. Und insofern sehe ich mich nicht so als Star und im Übrigen auch nicht als Influencer. Ja. Also dieser klassische Internetbegriff Influencer, der trifft für mich jetzt auch nur bedingt, ja, weil es nicht mein Ziel ist, irgendwelche Leute groß zu beeinflussen und vor allem auch, weil es ja nicht mein Beruf ist. Ja. Also da muss man schon unterscheiden, glaube ich. Aber ich sage mal, was mir gut gefällt, ist Social Media Phänomen, weil das trifft es, glaube ich, relativ gut auf den Punkt, ja.
Dann ist ja die entscheidende Frage, wie wird man eben zum Social-Media-Phänomen? Weil das ist ja etwas, das ja. Schwer zu erklären ist bei Zeiten vielleicht auch. Und ich denke, ja. Du wirst wahrscheinlich jetzt versuchen, es ein bisschen zu tun auch heute Abend. Wie ging das denn eigentlich alles los und wie kam es am Ende dann zu dieser gigantischen Followerzahl?
Ja, es ist alles nicht so einfach. Also man hat, ich sag mal, man hat so ein Hobby, was jetzt Singen ist und was man so wiederentdeckt hat nach der Jugendzeit. Also ich war in der Jugend, da habe ich schon in Bands gesungen und habe das dann so ein bisschen wieder aufleben lassen, einfach um auch eine Alternative haben zu so einem Stressprogramm, was ich so ein bisschen, was mir so ein bisschen zu schaffen gemacht hat. Da können wir gerne noch mal ausführlicher drüber reden. Aber um mal jetzt beim Thema zu bleiben, das war so das eine. Und das andere war, ich war ja in der Werbeagentur beschäftigt und habe da den Social-Media-Bereich auch aufgebaut und betreut und musste von daher diese ganzen Dinge, eben zum Beispiel Instagram, damit ging es dann los, eben auch ausprobieren. Und habe dann entdeckt, dass man also Videos aufnehmen kann. Jetzt bin ich nicht so ein schüchterner Typ, sage ich mal, was das die Kamera zumindest angeht. Ich hatte auch vorher schon so ein bisschen Fernseherfahrung aus meinem vorigen Job, wo ich öfters mal im Frühstücksfernsehen irgendwie den Experten geben musste und so. Und dann habe ich mich da keine Scheu eigentlich gehabt und habe angefangen, diese Videos aufzunehmen und zu posten, einfach um rauszufinden auch, wie reagieren die Leute, was kann man da an Reichweite eben erreichen, und wollte das eigentlich so für die Kunden so ein bisschen nutzen. Und es war natürlich auch so, dass es am Anfang ja nicht gleich durch die Decke ging, im Gegenteil. Ja, da hat es erstmal gar nichts getan. Ich hatte irgendwie die üblichen 200-300 Bekannten auf Instagram, die man dann auch noch tatsächlich vom Sehen kannte zum Großteil. Und der ganze Aufstieg in Anführungszeichen mit den Zahlen, der kam dann erst später. Aber es war tatsächlich so eine Mischung aus Privatvergnügen und Beruf, der dann dazu geführt hat, dass ich überhaupt damit angefangen habe. Mhm. Witzigerweise, kann man noch dazu sagen, ist, ich war tatsächlich der Erste, der das so auf Instagram gemacht hat. Und zwar wahrscheinlich sogar weltweit. Ich habe nie nichts anderes gefunden, und auch bis heute ist es so, dass es ganz, ganz wenige Kanäle gibt. Gibt es ja wie Sander mehrere Kanäle, ja. Und es gibt auch viele, die dieses Lip-Syncen machen, also sprich, die den Mund auf und zu machen zum Gesang. Dann auch tanzen, natürlich viele, das kann ich zum Beispiel gar nicht. Aber ich bin einer wirklich der ganz, ganz wenigen, die tatsächlich versuchen mitzusingen, ja. Also die wirklich, wo man die Stimme dann eben auch hört, ja. Und das ist natürlich ein Großteil des Erfolgs auch dann gewesen, weil die Leute eben so diese Bild-Tonschere hatten, sagt man jetzt im Journalismus, dass wenn das Bild was völlig anderes zeigt, wie das, was auf der Tonspur dann passiert. Und wenn ich da so einen älteren Herrn sitzen sehe, manchmal sogar im Anzug, ja, wenn es dann auf dem Weg ins Büro geht, ja, und der singt dann irgendwelche Hip-Hop-Knaller, ja, dann muss ich halt erstmal zweimal hingucken, und in dem Moment ist so diese Faszination einfach da, die dann von so einem Video einfach auch ausgeht, ja.
Das erwartet man auf jeden Fall nicht unbedingt, dass dann jemand wie du, sag ich mal in Anführungszeichen, sich da im Auto singend filmt, so gesehen. Jetzt hast du es erzählt, hast gesagt, es ist kompliziert, aber am Ende hast du es auch recht leicht ausgedrückt, hast gesagt, ich habe dann entschieden, das mal zu probieren, so auszutesten in gewisser Art und Weise für Kunden und vieles weitere, was denn da eigentlich möglich ist auf diesen Kanälen und auf diesen Plattformen. Und trotzdem muss es ja irgendwie einen Moment der Entscheidung gegeben haben, so eine Kombination aus, ich mache das jetzt im Auto zum einen, man hätte es ja natürlich auch überall anders machen können, warum denn im Auto letzten Endes?
Das hatte tatsächlich akustische Gründe. Also ich habe dann zuerst natürlich zu Hause probiert, aber ich habe es mit der Akustik einfach nicht hingekriegt. Das wird jeder wissen, der versucht hat, mal zu Hause auch nur ein YouTube-Video oder irgendwas aufzunehmen. Ich brauche halt einen schalldichten Raum. Letztendlich, wir sitzen hier ja auch in so einer schönen gedämmten Kabine, damit man uns gut versteht. Und da ist das Auto ideal. Ja, das eine ist eben, dass man keine Einflüsse von außen hat, dass es ein enger Raum ist, der dann von der Raumakustik gut funktioniert. Und das Zweite ist natürlich auch die Musikanlage, die im Auto witzigerweise wie alles an Autos heutzutage ja überdimensioniert ist. Ja, das heißt, man kann sich auch die Ohren wegblasen. Mhm. Und ich brauche eine gewisse Lautstärke, weil wenn ich singe, dann bin ich nochmal deutlich 2-3 Lagen lauter, als wenn ich jetzt nur spreche. Und sonst hört man die Hintergrundmusik ja gar nicht mehr. Das heißt, ich muss auch relativ laut machen dann im Auto. Und das funktioniert aber gut, ja. Während wenn man das zu Hause macht, dann kommen einem ja die Nachbarn aufs Dach, im Zweifel.
Nicht nur im Zweifel, sehr wahrscheinlich sogar, davon auszugehen. Das kann gut sein. Okay, da war also quasi entsprechend klar, im Auto muss es sein, damit einfach die Akustik stimmt, so gesehen.
Hat gut funktioniert halt. Also ich habe dann schon ausprobiert, aber das Auto hat sich dann tatsächlich bewährt, sozusagen. Ne?
Okay, ja,
sehr gut. Ich habe auch in der Bahn gesungen, im Übrigen, um nochmal auf das Thema von vorhin einzugehen. Aber das war dann auch mehr so aus guter Laune raus und ging natürlich jetzt nicht auf Dauer.
Uns könnte wieder dieses Nachbarthema vielleicht aufbringen.
Dann in einem anderen Kontext. Der Sitznachbar, genau.
Ja, ja. Nee, sehr gut. Und trotzdem musstest du dann entsprechend natürlich auch gleich Songs zurechtlegen. Du musstest überlegen, okay, wenn ich das probieren möchte, was singe ich denn dann überhaupt und wie singe ich's? Wie bist du da herangegangen an die ganze Angelegenheit?
Ja, das war ja für mich eben auch so ein bisschen der Reiz, auch schon wie in meinen früheren Bands. Ich habe sehr viel in Bands gespielt, die eben Coversongs gemacht haben, also die jetzt keine eigene Musik geschrieben haben und umgesetzt haben, sondern die halt sich an den Großen orientiert haben. Und dann konnte ich hier über dieses Videoding konnte ich erstmal wieder meine ganzen alten Hits rauskruscheln, ja, ob es dann Queen war oder Oasis oder Beatles oder was auch immer, ja, und man konnte dann diese Songs nochmal sozusagen vor Publikum in Anführungszeichen nochmal einsingen, ja, und dann ausprobieren, was kommt bei den Leuten noch an, was ist da überhaupt noch angesagt, und es hat mich einfach interessiert auch, ja, ob ich so in meinem Alter mit dem Musikgeschmack, ob da überhaupt noch was geht, ja, und dann kann man halt feststellen, dass so ein Künstler wie Freddie Mercury zum Beispiel, also oder Queen, ja, die sind absolut zeitlos, ja, da gibt es heute immer noch Millionen Menschen, die das hören. Und andere Bands, die man früher irgendwie cool fand, ich sag mal jetzt so Glamrock-Zeiten, Sweet und Slade und wie die alle hießen, ja, die hört man heute kaum noch. Ja. Die sind außer in eingeweihten Kreisen, sind die eigentlich weg vom Fenster. Und das war auch so eine Erfahrung, die ich da gemacht habe. Aber ich habe dann eben am Anfang hauptsächlich so einfach meine persönlichen Lieblingssongs und Interpreten hoch und runter gesungen. Und da war schon jede Menge natürlich da in meinem Alter.
Und ein Brüderduo, eine Band gewissermaßen, war da auch entsprechend mit dabei. Eine deiner ersten Veröffentlichungen auf Instagram ist Oasis mit Wonderwall gewesen.
Genau. Habe ich auch in Bands schon früher gespielt. Ist natürlich, sagen wir mal, für Gesang ein sehr, sehr schöner Song, ja, mit sehr viel Gefühl. Und da habe ich mich dann auch richtig reingehängt. Ja.
Und wie das die Brüder im Original gesungen haben, das hören wir jetzt. Und Uwe Baltner hören wir vielleicht später noch. Warte mal, abwarten, was da heute Abend noch passiert.
Ich wollte gerade fragen, ob ich offen lassen soll.
Auf eigene Verantwortung, sage ich nur.
Oasis, Wonderwall, da ist ganz, ganz viel Gitarrenspiel drin. Und du wolltest auch gerne mal Gitarre spielen können, lernen.
Ja, habe ich im so Buch gelesen. Im ich habe auch Gitarre gespielt, aber es ist bei mir so, ich bin, was Musik angeht, leider muss ich mir dann eingestehen, nach bitteren Stunden, ja, bin kaum multitaskingfähig, ja, also das heißt, ich konnte dann ein ordentliches Gitarrensolo hinzaubern und auch begleiten irgendwie, aber ich konnte nicht gleichzeitig singen, das habe ich nie hinbekommen. Insofern ist meine Ehrfurcht vor Menschen wie, also Liedermachern zum Beispiel, die einfach auf der Bühne sitzen mit einer akustischen Gitarre und dazu singen und einfach tolle Musik damit machen, ist grenzenlos, ja, weil ich sage, ich konnte halt immer das eine oder das andere und da ich weiß, dass ich besser singe als Gitarre spiele, habe ich mich dann doch wieder auf Singen verlegt.
Und so machst du inzwischen seit über 7 Jahren letzten Endes öffentlich richtig Musik tatsächlich, was du dir wahrscheinlich früher vielleicht gar nicht hättest vorstellen können. Vielleicht war es mal ein Traum, aber es ist am Ende so gekommen. Ja. Und nicht öffentlich, sogar noch ein bisschen länger, was die Veröffentlichung auf Instagram und TikTok angeht. Und da ist natürlich die Frage, es hat sich ja dann irgendwann verselbstständigt. Es ging dann seinen Weg und es hat eine Entwicklung genommen. Und da würde ich jetzt gerne noch einsteigen, dass wir quasi entsprechend uns damit befassen und du uns vor allen Dingen erzählst, wie ging es dann weiter. Die ersten Videos waren gemacht, die ersten Veröffentlichungen waren da und dann ging es immer weiter bis zum heutigen Tag. Warum?
Ja, das tangiert natürlich auch die Frage, woher ich eigentlich die Musikauswahl nehme. Ja, das ist damit ganz eng verbunden. Ich habe, wie gesagt, am Anfang ganz viel eigene Lieblingshits und so weiter gesungen und dann ist so die Followerzahl ist so ganz leicht gewachsen. Ich sag mal, ja, ich rede mal jetzt immer noch von dreistellig. Ja. Und dann ging es aber los, dass so die ersten Wünsche kamen. Ja? Also die allerersten Wünsche kamen natürlich aus dem Nachbarumkreis und so, also Leute, die mich kannten. Und kannte nicht mal irgendwie Helene Fischer und so, ja. Und dann kamen aber tatsächlich Menschen, die ich nicht kannte und haben sich auch irgendwelche Songs gewünscht. Und dann muss ich sagen, ich bin ein großer Freund von Dienstleistungen und habe dann mich selber auch so ein bisschen als Dienstleister eingeordnet und habe gesagt, ja, wieso nicht? Zumal ich ja immer die Chance hatte, dadurch auch Musik kennenzulernen. Bis heute ist es so, die ich gar nicht kannte. Ja? Und dann habe ich mir die Songs angehört und wenn es irgendwie einigermaßen nach meinem Geschmack war, der wahnsinnig breit ist, also ich mag fast alles an Musik, ja, dann habe ich das versucht einfach, ja. Was ja viel einfacher ist als früher. Also als ich jung war, muss man ja überlegen, da gab es kein Internet und da musste man sich zum Beispiel Musiktexte, entweder standen die auf der Plattenhülle, wenn man Glück hatte, dann musste man es nur abschreiben oder man hatte halt gar keinen Text und das ging mir sehr oft vor, dann musste man das raushören. Ja. Und das hat natürlich hin und vorne nicht gestimmt. Es ging dann vielleicht so lautmalerisch gut. Und heute holt man sich halt den Text aus dem Internet, das habe ich dann auch gemacht, und fängt an, irgendwie sich da rein zu vertiefen. Die heutigen Streaming-Apps haben ja sogar die Texte gleich mit drin, also es ist noch einfacher. Und habe dann da performt. Und dann kamen halt mehr Wünsche und die Leute, denen ich die Songwünsche erfüllt habe, die haben es natürlich geteilt. Ja. Also das kommt dann so dieser Effekt. Immer natürlich auch mit dem Hinweis, hey, der Baltner singt auch, wenn du dir was wünschst, singt er das auch noch. Ja. Und dann ging es so aufwärts so leicht und dann war so ein bisschen entscheidend, war, dass ich dann so ein paar Amerikaner plötzlich dachten, wir machen uns jetzt mal einen Spaß. Und es gab diesen Künstler, der heißt Ariel Pink, den muss man jetzt nicht unbedingt kennen. Und er hat ganz komplizierte Musik in seinem Heimstudio aufgenommen mit irgendwie 16 Spur Tonband mit 5 Stimmen übereinander und also jetzt nichts, was irgendwie chartstauglich wäre. Und dann haben die mir so 1-2 Songwünsche von dem geschickt und dann habe ich gedacht, naja, das wollen wir doch jetzt mal sehen, ob ich das nicht hinkriege. Ja, und habe das dann eben als Herausforderung, ich habe die Herausforderung angenommen und habe das gemacht. Und dann kamen da noch mehr Wünsche und dann haben die ihren Kumpels das erzählt und die hatten, also ich sag mal, Amerikaner sind ja da eh reichweitenstärker sozusagen per se, ja, also die waren da eh schon viel besser vernetzt, waren zum Teil auch dann so Musiker dabei, ja, Semiprofessionelle, die es dann auch geteilt haben. Und so habe ich dann die vierstellige Schwelle überschritten und dann ging es wirklich ganz gut nach oben. Aber das war auch immer noch kein Vergleich zu diesem einen Tag, der dann wirklich, es war ein Tag, der alles entschieden hat, mehr oder weniger. Der Tag, an dem ich den Song No Guidance von Chris Brown gesungen habe. Und dann eben Chris Brown, der Rapper und eben auch Drake, also der berühmteste Rapper eigentlich, kann man sagen, überhaupt, ja, diesen Song dann geteilt und kommentiert haben. Und da war es dann eben so, dass ich innerhalb von 3 Tagen plötzlich 300.000 Follower mehr hatte. Und das ist dann eben das, was man gerne hat als viraler Effekt, sage ich mal, wo man dann aber auch kurz mal irgendwie um Fassung ringen muss und sagen muss, Moment mal, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade los? Ja. Und seither läuft es, kann ich nur sagen. Ja. Also das Schöne ist ja, die sind nicht mehr weggegangen, es kamen immer noch welche dazu. Ja. Und es war dann relativ kurz danach auch, dass dann dieses, was immer so die Hauptgeschichte ist jetzt auch, wenn die Medien fragen und so, dass dann dieses Rihanna-Thema kam. Ja, das heißt, ich habe, Rihanna fand ich einfach eine tolle Künstlerin, habe ihr auch mal dann eine Direktnachricht geschickt und habe gesagt, ihr soziales Engagement finde ich toll. Ja, und dann habe ich am nächsten Morgen halt eine Nachricht von Rihanna bekommen in den Direktnachrichten, ja, wo sie sich bedankt hat und mir noch viel Spaß gewünscht hat. Und da war ich dann zum zweiten Mal platt und das ist aber immer natürlich die Geschichte, die dann wirklich rumgeht und wo dann auch die Follower nochmal dazu kamen. Ja, es war tatsächlich so, dass sie dann auch einen Post von mir geteilt hatte und dann ging das nochmal so richtig durch die Decke. Ja. Und man kann wirklich sagen, dann so von Song zu Song, also es gab so einzelne Songs, die dann wirklich herausragend waren, was das angeht, ja, wo dann auch wirklich so 12, 13, 14 Millionen Aufrufe eigentlich waren bei so einem Video und entsprechend Leute dann auch hängen geblieben sind und so kam es eben zu diesen großen Zahlen, ja, letztendlich auch über eine Unzahl an Kommentaren und so weiter und das hat mir natürlich wahnsinnig Spaß gemacht, ja.
Was würdest du sagen, woran liegt das, dass die Leute so dranbleiben, dass sie sich auch dafür begeistern können, was du da tust? Welche Kriterien sind da entscheidend?
Ja, ich glaube, der erste Blick war immer so ein bisschen das Entscheidende. Also diese Diskrepanz zwischen, ich kenne den Song, aber der Typ, der das da singt, der sieht irgendwie ganz anders aus als der Künstler. Immer vorsichtig gesagt. Und das Zweite ist eben tatsächlich, ich bin ein sympathischer Mensch, ja, scheinbar. Also das soll jetzt kein Eigenlob sein, sondern wenn man es versucht zu erklären, muss man sagen, ich habe so eine positive Ausstrahlung einfach vermittelt. Also die Leute hatten einfach Spaß dran, das anzugucken. Und da ja die Videos beliebig abgekürzt werden können, ja, also ich kann ja einfach weiter nach 5 Sekunden auch weiter scrollen oder nach einer Sekunde, ja, und ich schon so viele hatte, ja, haben die dann halt angefangen, da mal zu gucken, was hatten der noch so alles gemacht und dann hatten die da Spaß dran, dann habe ich Kommentare bekommen, könntest du nicht mal dies und so weiter, ja, dann kamen die Wünsche eben noch dazu. Also ich habe immer versucht, mit den Leuten auch über die Schiene Musikwünsche zu kommunizieren, aber auch sonstige Kommentare immer zu beantworten, habe auch dann den Dialog letztendlich dann gesucht. Und weil mir das selber so viel Spaß gemacht hat und ich glaube tatsächlich aber, dass so eine positive Ausstrahlung und jemand, der wirklich jetzt gar nichts will, auch einfach, ja. Also ich wollte ja nichts von den Leuten, ich wollte denen nichts verkaufen, ich wollte denen keine politischen, sonstigen Botschaften irgendwie mitgeben. Ich wollte einfach nur für mich Spaß haben und habe mich gefreut, dass die anderen auch Spaß haben, und das war es dann aber auch schon, ja? Dass das vielleicht auch einfach gut ankam, ja.
Nicht nur vielleicht, ich denke sehr wahrscheinlich, da ich glaube, das ist ein Stichwort, ist ja einfach Authentizität so gesehen. Mhm. Und das passt auch, wir wollen ja mit den Leuten hier auch in Kontakt kommen, mit unseren Hörern und Hörern heute Abend, ja, interaktiv sein. Und eine Frage hast du gerade schon aufgegriffen, das war die Frage von CaroST26 auch auf Instagram. Wie wählst du die Lieder aus, Lieblingslieder? Du hast schon gesagt, es kam am Anfang viel über Wünsche rein, aber es gibt sicherlich auch Titel, wo du sagst, die singe ich nicht, kann ich mir vorstellen. Hast du Helene Fischer zum Beispiel gesungen, wurde ja auch an dich herangetragen.
War ja, einmal der Nachbarin zuliebe, ja.
Einmal der Nachbarin
zuliebe. Aber ich habe gar nichts gegen Helene Fischer. Es ist nur es ist nur nicht die Art von Musik, die ich jetzt ständig höre, ja. Wobei ich glaube schon, dass Helene Fischer im Moment, oder ich weiß nicht, was sie im Moment macht, aber so als das bei mir dann akut war, ja, da war sie sicher die größte deutsche Bühnenkünstlerin, ja. Also was jetzt die Bühnenshow und die Live-Auftritte angeht, ja, das war dann schon, hatte schon US-Niveau, und da kann ich dann auch den Hut ziehen, ohne dass ich jetzt jeden Tag irgendwie Helene Fischer hoch und runter hören muss, ja. Aber es ist immer so, man sollte immer offen bleiben, ja, und das ist für mich halt auch so ein ganz wichtiger Punkt, ja, also man sollte auch Musik gegenüber offen bleiben. Ich habe natürlich Volksmusik gehasst, in einem gewissen Alter, vollkommen klar, dann sind wir ins Allgäu gezogen beruflich, ja, und dann saß ich da im Biergarten und es spielte die bayerische Blasmusik und ich habe einen Hefeweizen dazu getrunken und saß unter einem Kastanienbaum, mhm, und dann habe ich plötzlich verstanden, wofür diese Musik da ist, dass die Dorfgemeinschaft hier halt zusammenkommt einfach, ja, und dass das einfach dieses Gemeinschaftsgefühl ist, weil die das natürlich alle kannten, alle außer mir, die ganzen Lieder und so weiter, ja, und dann versteht man sowas und dann ist man da auch berührt einfach, ja, auch wenn man selber jetzt nicht zu Hause dann die wilde Herzbuben sich plötzlich gibt oder so. Ja.
Ist eine sehr schöne Überleitung, denn wir haben jetzt einen Titel hier vorliegen, der geht eher, glaube ich, in diese volkstümliche Richtung. Ich hätte ihn jetzt zumindest mir gewünscht. Die Kollegin an Technik stellt sich schnell darauf ein, was ich jetzt an Wünschen habe. Es ist Skifahren von Wolfgang Ambros. Ah, eher volkstümlich kann man, denke ich, da in jedem Fall sagen. Und was du damit verbindest und was es damit auf sich hat, das können wir auch gleich noch bereden. Auch ein Titel, der jetzt eher aus dem Rahmen fällt und auf Instagram auch bisher, glaube ich, nicht zum Tragen kam.
Unglaublich,
kommen hier Erinnerungen hoch an Skifahren von Wolfgang Ambros und noch vieles weitere, was auch in der Schule damals passierte. Und zum Skifahren wollte der Uwe noch was sagen.
Ja, es ist einfach, glaube ich, der allererste Song gewesen, den ich als junger Mensch mit meiner ersten Band, also ich muss da so 16, 17 gewesen sein, den ich da gesungen habe. Und deswegen bleibt einem natürlich sowas dann auch im Gedächtnis. Ja. Außerdem ist es einfach, glaube ich, immer noch die Skifahrerhymne. Ich fahre jetzt selber gar nicht Ski, nicht mehr. Aber ich glaube immer noch die Skifahrerhymne schlechthin. Ja. Und Wolfgang Ambros, auch jemand, der dadurch eben unsterblich geworden ist, ja, muss man sagen. Genau. Ansonsten kam da irgendwie auch immer Akkordeon mit vor. Und ich habe ja Akkordeon gelernt, als ich klein war. Ja. Und habe dann meine ersten Band auch mit Akkordeon versucht. Da gab es aber echt nicht so viel. Ja. Mhm.
Aber das eben deswegen, weil es so schön ist von Wolfgang Ambros, kramen wir es hier aus, und weil es eine schöne Anekdote ist, so gesehen. Lass uns ein bisschen in deine Kindheit und Jugendzeit gehen, sage ich mal, wo dann eben gerade das Thema Bands aufkam, so gesehen. Du bist auf jeden Fall, um da mal anzufangen, waschechter Schwabe, kann man das so sagen?
Ja, ja, ich bin in Sindelfingen im Krankenhaus geboren, bin in Böblingen aufgewachsen, also gar nicht so weit weg von Bietigheim hier. Und ja, also man hört es, wenn ich mit Schwaben rede, merkt man sofort, weil dann rutsche ich so noch stärker ins Schwäbische. Mhm. Aber ja, ich bin Schwabe und da fühle ich mich auch wohl, ja.
Und die Familie, aus der du stammst, war jetzt, das kann man, denke ich, sagen, ist nicht überaus wohlhabend, als du da aufgewachsen bist in der Familie.
Ja, genau. Also das war tatsächlich so, dass meine Eltern nicht viel Geld hatten, die mussten beide arbeiten. Ja, ich habe noch einen Bruder und das ist natürlich eine bewundernswerte Leistung einfach gewesen, wie die es geschafft haben, uns Kindern auch ein tolles Lebensgefühl zu vermitteln, mit uns immer noch wahnsinnig viel zu machen. Ja. Mein Vater, weiß ich auch noch, der hat auch noch Fußball gespielt nebenher, hatte allerdings, der ist noch Schriftsetzer gewesen, den Beruf gibt es heute gar nicht mehr. Ja. Das heißt, der hat so die Zeitung gesetzt im Bleisatz, da musste man noch jeden Buchstaben oder zumindest mal Wortteile in so einer Setzmaschine rein, je nach Text, reinfriemeln. Da gab es keine Computer und gar nichts. Und er hatte dann die Nachtschicht. Ja. Und das heißt, er hatte dann tagsüber ein bisschen Zeit für die Kinder, wenn er nicht geschlafen hat und auch für andere Dinge. Aber trotzdem natürlich super stressig. Ja. Und meine Eltern haben das wirklich ganz toll gemacht. Ich habe das dann auch so ein bisschen mit übernommen, weil ich habe relativ früh dann auch angefangen zu arbeiten. Also schon so mit 15, 16 so Ferienjobs geguckt und so weiter. Weil das für mich einfach, ja, das war so gelernt, sage ich mal. Ja, das muss man machen, damit man irgendwie im Leben auch vorankommt. Und hat mir auch immer viel Spaß gemacht, weil immer auch neue Kontakte und neue Einflüsse. Und die Musik war dann so der ständige Begleiter einfach. Und irgendwann hat dann einer gefragt, ich mache da eine Band auf, hättest du nicht Lust und so. Und dann rutscht man da halt rein. Und da habe ich dann schon entdeckt, dass ich so dieses Gehen habe, wo man sagt, es macht einem nichts aus, auf so einer Bühne zu stehen. Ja, also das war, ist für, ich sag mal jetzt, wenn man 16, 17 ist, ist das eher ungewöhnlich. Ja, also ich habe ja selber auch Kinder und ich weiß, da ist man dann in der Öffentlichkeit doch eher mal schüchtern. Ja, also es geht, ist nicht so, wie man sich bei den Instagram-Videos, wie man viele junge Leute sieht, die sind nicht so starrmäßig drauf, ja, sondern die sind schon eher im Privatleben dann eher schüchtern und zurückhaltend, und da war ich nie so, hatte ich nie so Hemmungen, und das hat mir natürlich dann geholfen, auch bei eben den Sänger dann auch zu machen, ja. Weil singen wollte immer keiner, das weiß ich noch, ja, weil da ist man ja schutzlos. Wenn ich eine Gitarre habe oder ein Schlagzeug, kann ich mich hinter verstecken.
Ja, ja, ja.
Aber der Sänger, der steht immer ganz vorn und ist dann schuld, wenn es irgendwie nicht läuft, ja.
Für dich ist Musik, wie du sagst, bis heute ein Bauchgefühl. Also nichts, was man jetzt quasi so einstudieren kann. Das hast du auch
kann
versucht.
Kann man schon, ja. Aber,
kann man schon, aber du hast es versucht, und Noten lesen war, glaube ich, zum Beispiel nicht so.
War nicht oder? So meins, ja, ja, genau. Weiß ich aber nicht, warum. Also ich bin eh nicht mathematisch begabt, vielleicht liegt es daran auch mit. Ja. Und wie gesagt, dieser Akkordeonunterricht, den ich damals hatte, der war auch eher so sinnlos, weil ich das, habe das Instrument nicht verstanden und hatte da auch keinen Spaß dran, weil natürlich auch die Songs, die man jetzt im Akkordeonorchester gelernt hat, war jetzt auch nicht so meine Privatmusik. Insofern bin ich da nicht so richtig reingekommen. Ja. Heute tut es mir schrecklich leid, ja, und dass ich keine Noten lesen kann. Meine Kinder haben mich dann Klavierunterricht spendieren können, das war toll, ja. Die können es.
Aber schon damals warst du in den Genres, sage ich mal, breit aufgestellt, hast dich viel für vieles interessiert. Und ich denke mal, das ist wie für viele ein Highlight für dich auch gewesen, in den Schallplattenladen zu gehen. Und das beschreibst du in deinem Buch, das wir jetzt hier an der Stelle mal erwähnen können. Das heißt Singing in My Car, wie mir die Freude an Musik ein zweites Leben schenkte. Mhm. Das hast du jetzt im November veröffentlicht letzten Jahres und ist natürlich überall erhältlich, logischerweise. Aber du schreibst in deinem Buch auch sehr ausführlich über deine Leidenschaften, logischerweise. Mhm. Das ist natürlich Musik zum einen, es geht auch ein bisschen um Film, dass Film für dich auch eine große Rolle spielte. Aber gerade die Musik und das Stöbern durch Plattenläden hat schon damals im wahrsten Sinne des Wortes viel Zeit in Anspruch genommen in deinem Leben.
Das war der Samstag, da ist man nach Stuttgart gefahren und da weiß ich noch wie heute, da gab es den Plattenladen Lerche in der Königstraße, den gab es dreimal, ja, und ich war immer in allen dreien drin und habe geguckt und gehört und getan und gemacht. Und dann muss man halt wirklich sagen, breiter Musikgeschmack heißt eben auch, man nimmt ganz viel mit, was man dann vielleicht einmal hört und nie wieder, aber man ist zum Beispiel auch, wenn Weihnachten naht, kann ich mich erinnern, habe ich mir einfach mal alle Symphonien von Beethoven gewünscht. Ja? Also das war dann eben auch Musik nach meinem Geschmack. Ja? Da war dann auch der Film wieder ein bisschen mit dran schuld, ja? Weil dann damals gab es diesen Uhrwerk Orange-Film von Stanley Kubrick, wo Beethoven eine große Rolle gespielt hat. Und dann habe ich mich von so Sachen immer infizieren oder inspirieren lassen und habe dann auch Klassik gehört oder Jazz oder alle Musikrichtungen, die es halt so gab. Mein Bruder zum Beispiel ist, glaube ich, bis heute eingefleischter Heavy-Metal-Fan, ja, und der hat mich dann auch auf der anderen Seite wiederum so ein bisschen mitgenommen, ja, und das heißt, ich hatte wirklich eine riesen Bandbreite, und das, was Neues zu entdecken, ist für mich nach wie vor auch einer der größten Vorteile, die ich jetzt an der Singerei einfach habe, durch die Wünsche und einfach so, weil man halt die guckt, was ist bei TikTok oder Instagram gerade angesagt und stößt dann eben wieder auf so Sachen. Wobei ich immer dazu sagen muss, da ist auch wahnsinnig viel Schrott dabei. Mhm. Also das kann ich ja in meinem Alter jetzt auch beurteilen. Ja.
Ja, ja. Es zieht sich in jedem Fall durch. Insofern ist natürlich auch KI heutzutage ein Thema. Das ist ja in deinem Fall sehr spannend, weil du hast dich beruflich viel mit KI beschäftigt in den letzten Jahren. Also das ist KI natürlich für die Musikbranche. Viele würden sie als klare Bedrohung bezeichnen. Andere sind dem vielleicht ein bisschen offener gegenüber. Mhm. Wie stehst du da dazu? Was ist da dein Standpunkt in der Angelegenheit, wo du eben mit KI natürlich auch Erfahrung hast und sicherlich auch ihre Vorteile zu nutzen und zu, ja, nach vorne zu stellen weißt?
Also für mich ist so ein KI-Tool ist für mich einfach so eine Art Assistent, ja, den ich nutzen kann und der mir helfen kann. Ja, das habe ich beim, ich bin ja auch Texter von Beruf sozusagen, ja, und natürlich lasse ich mir bei meinen Texten auch jetzt inzwischen von der KI helfen. Aber das ist ein ganz guter Vergleich, weil ich werde jetzt nicht einen eigenständigen Text mir von der KI schreiben lassen und den dann durchwinken und sagen, ja, jetzt ich habe gar keine Arbeit mehr. Ja. Und ich glaube auch nicht dran, dass die jetzt alle arbeitslos werden, weder die Musiker noch die Texter, weil dieses Kreativgehen und die eigentliche, die künstlerische Schöpfungshöhe jetzt bei der Musik auch, das kriegt man der KI nicht so schnell beigebogen. Ja. Also man kann das forcieren, man kann das machen. Ich bin in dem Fall absolut für eine Kennzeichnungspflicht. Ja. Das heißt, von mir aus auch andersrum. Ja. Also das heißt, wenn einer keine KI benutzt, dann darf er das gerne auch draufschreiben als sozusagen Auszeichnung. Ja, diese Musik ist KI-frei produziert. Die anderen sollten es aber machen. Ja. Also vor allem, wenn ich damit eben Geld verdienen will, was ja normal ist. Ne. Also wenn ich irgendwie 300 Songs generieren lasse und stelle die auf Spotify, also in den Streamingdienst rein, um dann mit den Abrufzahlen irgendwie Geld zu verdienen, dann muss das klar sein, dass das irgendwie ein KI-generierter Song ist. Und dann wird der eben auch nicht so viel geklickt, weil die Leute wollen halt schon Originalmusik. Ja. Und ich würde mal sagen, wenn ich mir einen Musiktext nochmal von der KI helfen lasse und sagen lasse, hier, mir fällt für die dritte Zeile nichts ein, kannst du mir da nicht irgendwie, was würdest du da machen? Dann ist das vollkommen okay und das sollte man auch tun. Ja? Gerade wenn man auch nur, oder in Anführungszeichen, was heißt nur Hobbymusiker ist, kann man das machen, aber es muss im Prinzip immer so sein, dass der Künstler da noch das letzte Wort auf jeden Fall hat. Ja? Ansonsten muss ich sagen, sehe ich auch eine Chance, ja? Weil ich glaube, dass wirklich jetzt Künstler, die live auftreten können und die auch wirklich handgemachte Musik machen. Ja, also wir haben ja über Gitarren gesprochen, ja, die eine Zeit lang auch völlig out waren. Dass sowas jetzt wiederkommt, ein Revival kriegt, ja, auch der ganze Jazz zum Beispiel. Jazz ist ja eine Musik, die ja, wo die ganzen Tonträger und so weiter ja nur Zweitverwertung sind. Es interessiert eigentlich einen echten Jazzer gar nicht, sondern er will halt ins Konzert, ja, weil da wird improvisiert, da gibt es was Neues, ja, da wird im Zusammenspiel wird sozusagen die Musik neu erfunden und da ist die KI dann auch komplett außen vor und diese Dinge werden, glaube ich, auch wieder mehr geschätzt und das ist auch gut so.
Das war, das kann man glaube ich sagen, echte handgemachte Musik von den Beatles, Eleanor Rigby. Auch ein Titel, den du durchaus in deiner Liste hast, hast verschiedene Playlists in deinem Buch auch hinten drin,
ja.
Für jede Stimmungslage und für jede Situation und da sind die auch aufgeführt, die Beatles, ja. Mit dem Titel.
Mit Recht.
Mit Recht, sehr gut, wunderbar. Und das zeigt einmal mehr diese wahnsinnige Bandbreite, die du entsprechend in deinen Videos, aber auch im Privaten sehr gerne lebst und zeigst. Und wir haben gerade schon über KI gesprochen, natürlich, was sich da auch entsprechend tut und Musik entwickelt sich. Und du hast, und das ist natürlich wieder ein Vorteil des ganzen Digitalen, auch von einer Demokratisierung des Musikmachens gesprochen oder hast sie beschrieben in deinem Buch. Das ist auch ein großes Thema, mit dem du dich da beschäftigst, dass eben natürlich inzwischen jeder Musik machen kann und sie online stellen kann und entsprechend weniger hohe Hürden hat, sie in die Welt zu tragen. Wie eben auch du mit deinen Videos. Logischerweise, die es ja früher in dieser Form wahrscheinlich auch nicht gegeben hätte. Und du sagst zum anderen, dass man entsprechend auch, dass du vor allen Dingen entsprechend, dass es dir ein Anliegen ist, gerade das Genre Rap so ein bisschen zu entstigmatisieren, wenn man das so formulieren kann. Warum? Weil ich glaube, du hast auch in deiner Anfangszeit, als es noch zu diesen Wünschen kam, in großer Zahl aus der Nachbarschaft, durchaus negative Reaktionen auf manch einen Titel bekommen, den du da gesungen hast, aus dem Rap-Bereich.
Ja, was heißt schon negative Reaktionen? Ja, es trifft halt auf ein gewisses Unverständnis, weil der Hip-Hop, also als Kultur, sage ich mal, und die Musikform des Hip-Hop, also der Rap, weil die halt so ein gewisses, die sind halt vorurteilsbeladen wie jede andere Musik auch. Ja. Also sag mal, ich habe es ja vorhin angesprochen, wenn ich von Volksmusik rede, habe ich auch so ein Bild vor Augen. Ja. Das ist auch ein Vorurteil letztendlich, ja. Und beim Rap ist es eben auch so, dann sieht man immer diese Gangster in ihren Autos und die halbnackten Frauen und pipapo. Und das ist ja auch alles gar nicht unbedingt falsch, man muss nur verstehen, wo es herkommt und die Kultur einfach auch versuchen, ein bisschen zu begreifen. Und das ist mir halt gelungen, eben auch wieder durch Wünsche und ich bin dann da so reingerutscht. Ich hatte zwar selber auch mal eine Zeit lang so eine Phase, wo ich das gerne gehört habe, aber da gab es eben, wie gesagt, noch kein Internet und dann habe ich die Texte nicht verstanden. Ich bin als Texter immer sehr auch beim Text, ja, und jetzt heute beschäftigt mich schon sehr stark auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Künstlern, zwischen den Ländern und wie sich diese Form auch in die andere Musik so ein bisschen reingemogelt hat, ja, also heute gibt es ja kaum noch Popmusik ohne Hip-Hop oder Rap-Einfluss, ja, und dieser Sprechgesang, der hat sich eigentlich durchgesetzt, sage ich mal, ja, man hat ein Refrain mit Melodie, aber der Gesang, also der die Strophe ist meistens eher so eine Art Sprechgesang, ja. Und das finde ich alles hochspannend. Ja. Und diese Künstler, die haben zum Teil ja wirkliche Schicksale oder sie sind halt auch einfach große Künstler. Ja. Ich sage mal, jemand wie Kendrick Lamar, ob der jetzt rappt oder nicht, der wird immer ein großer Künstler sein. Ja. Vom Gehalt dessen, was er macht und von der Botschaft und auch von der musikalischen Vielfalt, die sich da in diesem Rap dann doch wieder zeigt. Ja. Es gibt eben viele Menschen, die glauben, es klingt alles gleich, aber das ist eben einfach ein Trugschluss. Und mir war es einfach nur wichtig, auch in dem Fall so eine kleine Vermittlerrolle dann auch zu haben zwischen den Menschen, die, also die, eben insbesondere jungen Menschen, die für die diese Musik das ganze Leben ist, ja, also die auch die Kultur leben, ja, und den Menschen, die dann nur den Kopf schütteln und sagen, ja, also die Jugend von heute, also was man halt seit 100 Jahren hört, ja, ich kann damit nichts anfangen, ja, und ich glaube, man muss damit auch nichts anfangen können, man muss nur verstehen, warum die anderen was damit anfangen und dass sie keine schlechteren Menschen sind deswegen vor allem, ja. Und wie ich habe es vorhin schon gesagt, also diese Offenheit war für mich immer ganz wichtig und die auch zu transportieren, indem ich halt auch Songs singe und das war für mich auch so ein innerer Kampf, also ich singe jetzt auch Songs, wo ich sage, mit den Texten gehe ich jetzt nicht konform, ja, also ich muss den Text jetzt nicht immer 100% korrekt finden, um das dann zu singen, sondern ich bin dann halt sozusagen Vertreter der Kultur, aber ein Vertreter, der immer gleichzeitig auch die andere Seite versteht und der da versucht, irgendwie so eine Art Vermittlerrolle einzunehmen.
Du hast gesagt, Genre hat sich durchgesetzt in weiten Teilen, ist inzwischen natürlich überall und hat nochmal viele mehr Einflüsse an Einflüssen einfach gewonnen und aufgenommen. Es hat sich auch auf deinem Account, wenn man das so sagen kann, durchgesetzt in weiten Teilen. Mhm. Inzwischen ist es doch hochprozentig, wenn nicht fast ausschließlich Hip-Hop-Rap-Songs, die du da entsprechend singst. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel vor 1-2 Tagen kam Zartmann mit Tau mich auf, auch auf deinem Account vor. Ist es eine bewusste Entscheidung deinerseits oder einfach halt, dass du zeigtest, dass du einfach inzwischen auch in diesem Genre sehr beheimatet bist, in Anführungszeichen, dich da einfach entsprechend auch immer mehr reinfräst? Vom Interesse her?
Ja, beides würde ich sagen. Also ich glaube, dass die Faszination, die diese Musikrichtung für mich hat, die ist noch nicht ausgeschöpft, weil sie halt auch noch relativ neu ist, in Anführungszeichen. Ja, also ich mache es jetzt eben wirklich erst ein paar Jahre und da gibt es noch ganz, ganz viel zu entdecken und ich poste dann immer auch Lieder, die schon älter sind und wo ich feststelle, oh Gott, die Leute sind total begeistert von diesem Song, ja, und ich kenne den Künstler nicht und so weiter. Und dann geht man halt so auf Entdeckungsreise. Und das andere ist, muss man aber auch natürlich ganz klar sagen, ich gehe immer noch nach den Wünschen und nach dem, was gefragt wird. Und es wird eben auch diese Musik eben vor allem verlangt. Und dann guckt man halt auch immer in die TikTok-Charts rein und sagt, okay, welcher Rap-Song ist denn gerade irgendwie, geht gerade durch die Decke oder so und hängt sich da so ein bisschen dann dran oder versucht es zumindest. Das klappt auch nur jedes fünfte Mal, aber man greift dann ab und zu auch so Impulse dann aus dem Internet einfach auf, ja. Und so lasse ich mich dann selber wieder inspirieren, ja. Aber wie gesagt, die Grundbedingung ist immer, dass der Song muss mir schon irgendwie auch was geben. Also ich singe jetzt nicht nur um der Aufmerksamkeit willen, das habe ich nun wirklich nicht nötig, sondern wirklich auch nur, wenn mir die Musik gefällt und wenn ich auch, ja, was ich als Jugendlicher auch schon gern gemacht habe, ne, einfach anderen Leuten dann was zu empfehlen, ja, einfach zu sagen, hey, kennst du schon die Platte XY, ja, und so macht man das heute ja auch, ja, und das macht mir auch viel Spaß.
Es ist gewissermaßen für dich, aber auch für deine Follower ein Ort des Wohlgefühls in einer Art und Weise. Denn auch die Kommentare, und das sagst du, und das fand ich in allem, wo ich das von dir gehört habe, auch im Buch nochmal gelesen habe, sehr erstaunlich, weil das ist eine Aussage, die man heutzutage eigentlich gar nicht mehr antrifft. Meine Kommentare auf meinen Plattformen, die sind eigentlich durchweg fast ausschließlich positiv. Mhm. Wie erklärst du dir das? Weil das würden, glaube ich, viele andere heute nicht mehr sagen
können. Ja, wir haben ja über die Ausstrahlung gesprochen und auch über diese, wenn man jetzt gemein wäre, würde man sagen Harmlosigkeit. Ja? Also es ist einfach, da passiert nichts Schlimmes, ja, es fällt keiner vom Hochhaus, es wird auch nicht irgendwie ein Hund ausgesetzt oder keine Ahnung was, womit auf TikTok so Traffic generiert wird, ja, sondern es sitzt einfach einer da und hat Spaß, ja, und ich glaube, das funktioniert nach wie vor und die Leute wollen ja dann auch ausdrücken, dass es ihnen gefällt und das tun sie dann einfach auch. Ja. Negative Kommentare null. Ja. Die Anzahl der Kommentare hat abgenommen, weil ich halt sehr viele treue Follower habe, die das jetzt schon kennen und die dann nicht jedes Mal auch irgendwie ihr Herzchen da lassen. Aber es ist nach wie vor eben 100% positiv, kann man sagen. Ja. Für mich selber auch erstaunlich. Aber ist einfach so, da bin ich auch ein bisschen die Ausnahme. Ja.
Denn Spaß und nur Freude war nicht immer alles so gesehen. dein Weg wieder zur Musik zurück hat entsprechend natürlich auch eine Vorgeschichte und vor allen Dingen positive Nebenwirkungen. Denn es gab da Zeiten, in denen du dich, sage ich mal, nicht so gut durch den Alltag gehangelt hast, wie jetzt eben vielleicht aktuell. Ja.
Also ich sage mal, der Hauptgrund auch dieses Buch zu schreiben oder zu machen jetzt letztes Jahr war tatsächlich, dass man diese Geschichte vielleicht auch mal erzählen wollte, um anderen Leuten auch ein bisschen Mut zu machen, zu sagen, wenn ihr im Loch steckt, ihr könnt auch wieder rauskommen, ja, und es muss gar nicht unbedingt so schwer sein. Ich will jetzt gar nicht irgendwelche psychischen Krankheiten kleinreden oder irgendwas anderes, ja, aber ich kann nur aus meiner persönlichen Erfahrung eben sprechen und sagen, man muss im Leben halt was finden, was einen wirklich aufs Gleis bringt und was einem Spaß macht. Und wo man sagt, da habe ich so ein bisschen meine Auszeit. Ja? Also deswegen ja dieser Buchtitel auch, mein zweites Leben. Also es ist damit nicht gemeint, dass das erste Leben Mist war, sondern dass man einfach tatsächlich so eine Art Ausweichspur machen sollte, was ja viele auch haben. Für die meisten ist es halt das Hobby, ja? Wo sie wirklich dann sagen, ich habe meine Modelleisenbahn im Keller. Und wenn ich wirklich mal für mich sein will, dann gehe ich halt da runter und lasse die Zügel fahren oder ich baue irgendwie was zusammen. Und die sind dann genauso, fühlen sich genauso wohl wie ich, wenn ich im Auto singe, nur dass es bei mir eben schneller geht. Und das ist für Menschen mit Stressberufen, so wie ich es immer hatte, eigentlich ist es halt wichtig, dass man nicht zu viel Zeit damit verbringt, weil sonst ist man gleich wieder gestresst, weil man so viel Zeit da reingesteckt hat. Ja. Ich hatte dann eben eine schwierige Phase, als ich gependelt bin und habe mir da so schlechte Angewohnheiten zugelegt. Das heißt, ich habe zu viel gegessen, ich habe vor allem auch Alkohol getrunken, was ich jetzt seit ein paar Jahren schon gar nicht mehr tue. Aber da war es halt so, dass mir einfach was gefehlt hat. Ja. Die Familie hat gefehlt, der Beruf war wie immer stressig, hat Spaß gemacht, war aber jetzt ist natürlich nicht hilfreich, wenn man so psychisch so ein bisschen im Loch steckt, weil man einfach gar keine Zeit hat, überhaupt nachzudenken. Wie geht es mir gerade selber? Ja, weil man ist dann so voll im Arbeitsmodus. Und dann habe ich eben abends nach dem Arbeiten habe ich dann eben ein bisschen viel ungesundes Zeug gegessen und getrunken. Es war jetzt waren jetzt keine Exzesse, aber ich habe halt irgendwie auch festgestellt, okay, es wird nicht besser, es wird eher schlechter und du musst damit wieder irgendwie aufhören. Und da kam dann eben der Moment, wo ich die Musik auch wieder entdeckt habe. Tatsächlich witzigerweise zuerst mit der Gitarre und dem Gesang. Also ich habe dann die Gitarre einfach mitgebracht in das Zimmer, wo ich immer übernachtet habe. Und habe dann damit angefangen und war dann aber auch relativ schnell wieder beim Singen im Auto, habe dann Texte irgendwie, die ich noch kannte, gesungen und so und habe da die langen Staus dann irgendwie besser rumbekommen und habe das dann beibehalten, bis dann eben, wie gesagt, dieses Instagram-Thema kam und ich es dann auch tatsächlich mal im Video dann festhalten konnte. Das hört sich jetzt, ist natürlich eine sehr verkürzte Wiedergabe, aber was ich eigentlich auch in dem Buch dann ausdrücken will, ist einfach so diese Sache, man kann in der Kindheit gucken, man kann sich inspirieren lassen von weiß Gott was, vollkommen egal, ja, aber wenn man das Gefühl hat, das ist das, was ich machen möchte, ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt, ich bin irgendwie 60 und will aber, wollte schon immer mein ganzes Leben lang Klavier spielen, ja, oder keine Ahnung, ja, dann macht's Leute, macht's einfach, ja, also es kann ja nichts passieren und ihr müsst auch nicht gleich ein Video aufnehmen, ja, ihr könnt einfach mal für euch irgendwie entdecken, wo fehlt mir noch was, wo kann ich noch was tun. Und es ist immer sehr hilfreich, wenn es nichts Ungesundes ist, kann ich nur sagen. Ja. Also eben gerade um so von so, man würde vielleicht sagen, Lastern wegzukommen, ja, oder schlechte Angewohnheiten, habe ich immer den Eindruck gehabt, es hilft einfach, wenn man im Kopf so einen Schalter hat, wo man sagen kann, okay, bevor ich jetzt hier zur Chipstüte greife, halte ich nur eine Sekunde oder zwei inne und versuche den Schalter irgendwie umzulegen. Manchmal schafft man es auch nicht, gar keine Rede, gar keine Frage. Aber wenn mir das gelingt, dann habe ich an dem Abend was geschafft und dann fühle ich mich am nächsten Morgen vor allem. Und das ist auch ganz wichtig, dass man die Perspektive behält. Also sagen, wie, wenn du das jetzt tust, wie wird es dir morgen früh dann gehen? Ja, wenn du jetzt singst und Gitarre spielst, wie geht es dir morgen früh? Dann sage ich, ja gut, dann geht es mir halt so wie immer. Ja. Aber wenn du jetzt drei Whisky trinkst und dazu irgendwie Chips isst, wie geht es dir dann morgen früh? Ja, dann morgen früh gucke ich in den Spiegel und denke, du Idiot, was hast du denn jetzt wieder gemacht? Ja, und das will ich ja auch nicht. Und natürlich ist das Gefährliche an Suchtverhalten, dass man genau diese Perspektive aus den Augen verliert und sagt mal, ich muss mich jetzt belohnen, ist egal, dann geht es mir halt morgen schlecht. Ja. Und das umzukehren, ist wie gesagt, dem einen fällt es leichter, dem anderen schwerer, aber es hilft auf jeden Fall, wenn man was hat. Es kann ja auch Sport sein zum Beispiel, ja, was ja ganz viel hilft. Ja. Also Bewegung oder Mannschaftssport sogar, ja, wo man einfach sagt, ich habe dreimal die Woche oder zweimal die Woche bin ich beim Fußballtraining, ja, dann ist Alkohol kein Thema, ja, höchstens hinterher. und in Maßen, ja. Und solche Dinge kann man machen. Und das wollte ich mit dem Buch einfach nochmal so ein bisschen an so einem schönen Beispiel klar machen. Es kann auch was Verrücktes sein. Ja? Also keine Angst, irgendwie was Verrücktes auszuprobieren, was nicht altersgerecht ist oder so. Im Gegenteil. Ja? Also je verrückter, desto besser. Weil man kriegt dann Feedback und das ist ja auch gut. Ja? Also wenn es positives Feedback ist, dann bestärkt es einen drin. Und dann, ich habe noch nie gehört, dass jemand positives Feedback bekommen hat, weil er sich betrunken hat. Ja. Ja? Aber wenn man halt was Positives macht und kriegt dafür auch noch Verstärkung, es kann auch nur aus der Familie kommen, dann bringt einen das einfach auch weiter und man landet auf so einem anderen Gefühlsniveau, ja? Wo man einfach sagt, da fühle ich mich jetzt gut mit. Und ich kann das auch jederzeit dann wiederholen. Ja.
Stichwort Feedback. Dir ist bis heute die Kommunikation und einfach denn die Verbindung zu deinen Followern halten sehr wichtig, gerade was auch eben Interaktion, Musikwünsche und Tipps angeht. Wie viel Zeit steckst du da heute, jetzt 7 Jahre nach Anbeginn, sage ich mal, des großen Aufkommens in Social Media, seit du entsprechend wirklich einen Namen hast und viele Leute dich kennen und dir da folgen, wie viel Zeit steckst du da heute rein?
Ja, da hat sich nichts geändert, weil ich habe ja ein begrenztes Zeitbudget und das heißt im Prinzip, ich habe wahrscheinlich den Second Screen erfunden, würde man heute sagen. Ja, also das während im Fernsehen ins Smartphone gucken. Und das ist dann auch schon alles, ja. Also das heißt, ich gucke irgendwas, ich sitze mit meiner Frau vor dem Fernseher, die ist sehr tolerant, was das angeht, Gott sei Dank, ja. Und ich gucke dann ab und zu mal da rein und beantworte Kommentare. Und dann gibt es eben noch so private Situationen, wo man das Handy auch dabei hat, wo man das dann machen kann. Das möchte ich jetzt nicht näher ausführen, aber kann sich jetzt jeder selber zusammenreißen. Ja, ja. Ja. Man trägt ja eben dieses blöde Handy eh immer mit rum, ja. Und manchmal muss man eben auch auf irgendwas warten. Da steht man an der Haltestelle. Ich musste letztens auch mal mit dem Bus pendeln. Dann steht man halt auch mal eine halbe Stunde an der Haltestelle und da kann man solche Dinge dann halt einfach tun. Ja.
Und Songs beim Zähneputzen einstudieren zum Beispiel?
Das auf jeden Fall, ja. Also Musik morgens gleich hilft auch beim Wachwerden. Mhm. Und ich bin ja Frühaufsteher, ich stehe immer so zwischen 4:30, 5 auf morgens schon. Und dann hilft mir das auch, wenn ich da was auf die Ohren kriege, ja.
Also du hast es offensichtlich geschafft, dir das als Hobby zu erhalten, das nebenbei läuft und nicht da keine Businessbrille wieder quasi dir aufzusetzen und darauf zu schauen. Klar, das kann ja mit erwachsenem Erfolg immer passieren, dass man wieder eher schaut, was wäre denn mein nächstes Ziel jetzt, sage ich mal, welche Marke möchte ich knacken. Das hast du dir aber im Guten, sage ich mal, eingefädelt, die ganze Angelegenheit. Also du hast natürlich sicherlich Ziele mit dem Account, was du noch machen möchtest, aber man merkt, dass du da quasi jetzt nicht so karrieristisch.
Es ist nicht der Grund, warum ich es mache. Ne? Ja. Also was nicht heißt, ich habe ja einen Manager und der versucht auch letztendlich die Fühler auszustrecken, dass da auch mal Geld reinkommt. Ich hatte ja auch zwei sehr schöne Werbedeals mit einer Autoverleihfirma, wo ich dann so Weihnachtsvideos aufnehmen durfte, mit eigenem Song sogar. Also da war ich sogar im Aufnahmestudio und habe eigene Songs aufgenommen. Und das war im Prinzip so ein einmaliges Highlight auch und mein Motto im Leben ist ja auch immer von allem irgendwie mal was, ja, also muss alles mal gemacht haben und das war eine tolle Erfahrung auch und hat auch ein bisschen Geld gebracht, aber es war halt so ein singuläres Ereignis, sage ich mal, ja, und ich klammere mich jetzt da nicht dran und bete jetzt jede Nacht, dass das wiederkommt, sondern man muss es dann genießen im Augenblick und das mitnehmen als Erinnerung und ich habe so viele Erinnerungen gesammelt inzwischen, ja, kann man ja auch im Buch dann die ein oder andere nachlesen, dass ich davon ja schon zehren kann. Ja. Und ich sag mal, die Arbeit ist immer noch die Arbeit. Ja. Und das, was ich mache, ist ganz bestimmt keine Arbeit.
Das ist doch eigentlich ein richtig schönes Schlusswort so gesehen, um das hier abzuschließen, das Ganze. Du schreibst in deinem Buch auch, da steht der Satz, ich gebe den Menschen etwas und sie mir. Das wäre meine letzte Frage. Was geben dir die Menschen heute? Und einfach diese Angelegenheit online.
Es war immer die Wertschätzung und die Bestätigung, die eben aus dem positiven Feedback kommt, die, glaube ich, jeder brauchen kann. Ja, bei mir war es dann irgendwie mal auch ein bisschen verstärkt und auch von wildfremden Menschen. Aber es läuft immer darauf raus, dass man sagt, jeder Mensch sollte für sich gesehen und sollte für sich auch wertgeschätzt werden. Ja, egal zu welcher Gruppe er gehört und ob er jetzt links, rechts, oben, unten, grün, blau, was weiß ich ist. Das war mir immer sehr wichtig. Ich habe es auch versucht, meinen Kindern zu vermitteln. Und das hat auch gut, wunderbar funktioniert. Und ich glaube, man geht dann ganz anders durchs Leben. Man ist eben offener. Und das gibt mir nach wie vor wahnsinnig viel, dass ich da einfach von jungen Leuten vor allem auch immer noch für voll genommen werde und geschätzt werde. Also witzigerweise, ja. Man würde ja immer sagen, was macht der Spinner da? Aber viele haben längst erkannt, dass es mir einfach um die Musik geht und dass ich die Musik liebe. Und das mein Weg ist, um das eben nach außen hin auch zu transportieren und auszudrücken. Und dafür schätzen die mich und das finde ich wiederum natürlich toll und deswegen werde ich auch nicht aufhören, das zu machen, außer mir bleibt meine Stimme weg.
Wir finden das auch toll und sehen da große Schnittmengen auch mit unserer Tätigkeit hier, dass wir eben
auf
Musik
Fall,
als zentrales Element haben und beide sagen können, Musik kann was etwas bewirken, hilft auch heilen, egal welcher Art der Schmerz davor vielleicht ist.
Genau.
Das haben wir hiermit auch bewiesen. Wir danken dir sehr für den Besuch, Uwe. Da war einiges dabei, aber lange nicht alles. Denn wenn Sie jetzt diese Sache hier als Podcast hören, unser Interview, das Gespräch, dann werden Sie es nicht erfahren, aber die jetzt live zuhören, wissen es bereits, wir haben überzogen. Weil wir so viele Geschichten noch hätten erzählen können, noch so viel hätten besprechen können. Mit dir war es kein Problem. Dafür vielen Dank, Uwe, so gesehen. Aber wenn Sie noch mehr erfahren möchten über Uwe Baltner, über was eben vielleicht noch in seinem Leben passiert ist, was ihm entsprechend auch zu den Erkenntnissen gebracht hat, dann lesen Sie doch das Buch von Uwe. Das heißt Singing in My Car, wie man die Freude an Musik ein zweites Leben schenkte. Das können wir noch mal an dieser Stelle noch mal sagen, ganz deutlich. Und jetzt hast du noch mal die Gelegenheit, Uwe, etwas zu sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Falls du noch irgendwas Offenes gibst.
Der Moment, wo ich jetzt sage, ich grüße meine Eltern, oder?
Gerne,
zum Beispiel. Also ich grüße natürlich meine liebe Familie, nicht nur meine lieben Eltern, auch Töchter und meine liebe Ehefrau. Und ansonsten würde ich sagen, ich finde dieses Klinikradio eine unglaublich tolle Sache. Ja. Und dass es hier mit Ehrenamt funktioniert, ist ja eines der großen Wunder unserer Zeit, sage ich mal, wo ja leider Gottes man manchmal das Gefühl hat, jeder denkt nur noch an sich selber und Hektik hier und muss hier irgendwie durchs Leben hektiken, um überhaupt noch auf den grünen Zweig zu kommen. Da finde ich solche Sachen einfach unglaublich wichtig und bereichernd und ich wünsche weiterhin dem Klinikenradio und den tollen Beteiligten hier, dass das Ganze noch 100 Jahre funktioniert. Ja.
Das hoffen wir natürlich auch. Vielen, vielen Dank, Uwe, an der Stelle. Danke für deinen Besuch, danke für deine Zeit. Wir wünschen Ihnen und dir natürlich entsprechend auch weiterhin viel Erfolg, alles Gute und dass du diese Freude an der Musik behalten kannst, wie entsprechend die Musik hoffentlich auch hier einigen Hörern und Hörern durch ihren Krankenhausalltag und den Alltag darüber hinaus hoffentlich gut.
Jetzt habe ich das Wichtigste natürlich vergessen, nämlich natürlich allen, die tatsächlich jetzt gerade ein Problem haben, um es mal ganz allgemein zu fassen, gute Besserung, gute Genesung, gutes Gelingen und wir sind ja immer noch im Krankenhaus hier. Ne? Also insofern ist, glaube ich, der Wunsch nach Besserung angebracht, und ich wünsche wirklich allen, die hier sein müssen und nicht so freiwillig hier sind, dass es ihnen bald besser geht und dass sie im Leben klarkommen.
Und das nächste Video auf Uwes Kanälen wieder draußen sehen können, sich anschauen können auf dem Handy. Wann kommt das nächste? Kann man das schon sagen? Also
entweder heute Abend noch oder morgen. Aber ich poste ja fast täglich.
Genau, insofern
egal, kann man nicht viel verpassen.
Weil Sie diesen Podcast hören, es wird immer was Neues von Uwe bald geben. Und das ist eine schöne Sache. Danke, Uwe. Alles Gute.
Ich danke. Schönen Abend noch.